Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Der Beyond Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Beyond Sports-Hörer, eure Hosts Dani und Olli begrüßen euch zu einer weiteren Special-Folge. Dieses Mal geht es um einen spannenden und abwechslungsreichen Beruf innerhalb des Sportkosmos, und zwar dem Sportjournalismus. Diese Tätigkeit umfasst die Berichterstattung über Sportveranstaltungen vom Profi bis zum Amateurbereich und ist in allen bekannten Mediengattungen zu finden. Erste Anfänge des Sportjournalismus sind im frühen 18. Jahrhundert zu finden. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts bildete sich Sport als eigenes Ressort in Tageszeitungen heraus. Rund um Sportereignisse gibt es drei Etappen der Berichterstattung: den Vorbericht, die Live-Berichterstattung und den Bericht im Anschluss an den Wettkampf.
Jemand, der diesen Beruf mit voller Leidenschaft und Begeisterung ausübt, ist Daniel Reuchle. Seit Juni 2009 ist er Ressortleiter Sport beim regionalen Fernsehsender Regio TV Stuttgart. Nebenbei ist Daniel auch noch Stadionsprecher bei den Stuttgarter Kickers, zweiter Hallensprecher beim TVB Stuttgart und Moderator bei diversen Sportveranstaltungen. Wie eine typische Arbeitswoche bei ihm aussieht, wie man eigentlich Sportjournalist werden kann und welche Sportarten ihn besonders faszinieren, das alles und noch vieles mehr hat er bei uns im Interview preisgegeben. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Servus Daniel, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Servus, hallo zusammen, ich freue mich sehr.
Ja, schön, dass du bei einer neuen Special-Folge am Start bist. Und auch hier geht es direkt mit dem Namensorakel los. Für was steht denn der Name Daniel?
Ja, das D steht auf jeden Fall mal für demütig. Das A für ausdauernd, würde ich sagen. N, neugierig. I, investigativ. Passt ja hier und heute. E für emotional. Und L fasst im Prinzip alles zusammen für lebensfroh.
Ach schön. Das hört sich perfekt an wie ein richtiges Profil eines vollkommenen Sportjournalisten.
Na, wenn du das sagst. Es sind auf jeden Fall ein paar Punkte ja dabei, die man sehr gut auf den Sportjournalismus adaptieren kann, auf jeden Fall.
Ja. Was steckt hinter dem demütig?
Naja, ich genieße es eben oder denke oft drüber nach, was für Privilegien ich durch meinen Job habe. Und da muss man sich aber auch immer wieder dran erinnern, dass es eben was Besonderes ist. Also da muss ich jetzt nochmal zurückdenken an die Corona-Zeit zum Beispiel. Die ganzen Sporthallen waren leer, aber Profisport hat trotzdem noch stattgefunden. Und ich war halt trotzdem in der Halle und durfte arbeiten. Mhm. Und das war ja schon ein Privileg auf der einen Seite, aber andererseits auch irgendwie eine komische Situation, weil alle anderen mussten zu Hause sitzen bleiben. Und in so Momenten wird man dann schon auch ein bisschen demütig und kann ja auch nie schaden, ein bisschen Demut.
Hattest du dir auch überlegt, bei dem Buchstaben N vielleicht auch neutral zu nehmen? Weil als Sportjournalist ist es ja auch wichtig, oder generell als Journalist neutral zu sein.
Absolut. Also so viele Worte habe ich mit N gar nicht gefunden, aber neutral war wirklich dabei. Aber ich habe gedacht, das neugierig passt besser, weil es geht euch ja, glaube ich, genauso. Man möchte mehr wissen, mehr über den Gast, mehr über den Sport, mehr über den Sportler. Und von daher passt neugierig ganz gut. Neutral stimmt natürlich. In der Sportberichterstattung ist Neutralität ganz wichtig. Ich würde es noch mal ein bisschen unterscheiden, weil ich ja in der regionalen Sportberichterstattung bin. Und da, finde ich, kann die Neutralität auch mal ein bisschen in den Hintergrund gehen. Und da muss man nicht immer so neutral sein, weil da ist es auch wichtig, das Team aus der Region ein bisschen zu unterstützen, vielleicht auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen neugierig.
Absolut, cool.
Jetzt bist du aber nicht nur Sportjournalist, du bist auch noch Stadionsprecher, Hallensprecher, Moderator. Was machst du eigentlich nicht?
Ja, was mache ich nicht? Ich schreibe sogar ab und zu noch für die Handballwoche. Also ich schreibe auch noch und mache nicht nur klassischen TV-Journalismus. Also Eine gute Frage. Also in Sachen
selber
Sport
spielen?
Ja, man kommt eben nicht mehr so viel zum Sport machen. Das ist tatsächlich ein Punkt. Man berichtet so viel über den Sport und denkt so, wow, ein bisschen mehr Sport wäre nicht schlecht. Also ich komme zum Laufen natürlich. Wenn es sich mal ergibt, dann ja, so ein bisschen rumbolzen, das geht natürlich immer. Paddle habe ich für mich entdeckt, das finde ich eigentlich ganz gut, aber die Zeit ist einfach zu knapp.
Wie fühlt sich denn das für dich an, heute bei uns so gesehen vor dem Mikro und nicht hinter dem Mikro zu sitzen?
Ja, ist echt was ganz anderes. Normalerweise habe ich so einen Zettel vor mir liegen mit Stichworten und Fragen und bin top vorbereitet im besten Fall. Und heute bin ich eben überhaupt nicht vorbereitet und lasse das alles auf mich zukommen. Von daher ist es echt eine andere Situation, aber dementsprechend auch sehr spannend, weil man sich so ein bisschen dann in seinen Interviewgast auch reinversetzen kann. Wobei ich echt sagen muss, dass ich ganz selten irgendwie Interviews führe, wo ich denke, oh, der weiß jetzt überhaupt nicht, was ich will von ihm, sondern man bekommt eigentlich doch tatsächlich immer, auch selbst nach dem Spiel oder nach einer wichtigen Entscheidung, vielleicht sogar nach einer bitteren Niederlage, von den Sportlern tolle Antworten und das begeistert mich auch immer wieder.
Mhm. Also wir folgen dir jetzt ja auch schon längere Zeit auf Insta. Und ich würde sagen, da wird einem schon relativ schnell deutlich, dass du gewissermaßen, ich würde mal einen Sportfreak bist, sagen. Also passt es, dass du ein Sportfreak bist? Also wie breit ist dein Sportwissen so? Wie bist du da aufgestellt, wie würdest du sagen?
Ja, das Sportwissen, wie breit es ist, ich glaube, da gibt es Leute, die da deutlich besser sind. Also ich bin sehr, sehr sportinteressiert und interessiere mich für viele und verschiedene Sportarten und sage nicht, für mich gibt es nur den Fußball, weil es ist ja im Sportjournalismus auch so, dass man sich dann doch irgendwo spezialisiert und gerade jeder gefühlt auch in den Fußball will. Das ist bei mir auf jeden Fall nicht. Ich interessiere mich vor allem auch für die Sportarten hinterm Fußball und spüre da ja auch, was da dahinter steckt und wie viel die Sportler dafür geben, um den Abstand zum Fußball vielleicht ein bisschen zu verkleinern. Kenne mich, würde ich mal sagen, auch im Regelwerk in einigen Sportarten ganz gut aus. Aber dann, wenn es dann zum Beispiel um Spielergebnisse von vor 30 Jahren geht, da wird es dann doch ein bisschen dünner.
Okay, aber gibt es auch Sportarten, die dich jetzt persönlich richtig begeistern und faszinieren, außerhalb jetzt vom Fußball?
Also das ist auf jeden Fall, und es hat sich in den letzten Jahren immer mehr entwickelt, das ist auf jeden Fall der Handballsport. Ich habe, vielleicht kommen wir ja da später noch zu meinem Lebenslauf, ich habe in Karlsruhe mit der Sportberichterstattung angefangen. Da gab es jetzt nicht so viel Handball, weil die Rhein-Neckar-Löwen dann schon außerhalb von unserem Sendegebiet waren. Da habe ich viel über natürlich den KSC, über Fußball, über die Rheinbrüder, was Kanuten sind, berichtet und gesprochen und auch über Basketball, was ich früher selber gespielt habe, zu eurer Frage in Sachen Sport, aber das ist schon lange, lange her. Und deswegen hatte ich überhaupt keinen Bezug zum Handball, obwohl ich aus Pforzheim komme und die auch eigentlich einen sehr guten Handballverein haben, der in der dritten Liga spielt, eine sehr gute Jugendarbeit hat mit der SG Pforzheim-Eutingen. Und da bin ich eben erst über die Tätigkeit bei Regio TV Stuttgart dazu gekommen, weil wir da viel über den TVB Stuttgart, damals noch TV Bittenfeld, berichtet haben, die SGB Bietigheim, frisch auf Göppingen. Ja, und da kann man ja gerade noch so weiter aufzählen, was es hier in der Region für Handballpower hat, männlich wie weiblich. Und da habe ich den Sport kennengelernt, lieben gelernt, diese Dynamik, dieser Kampf, diese Power und trotzdem dieses Fairplay, die Stimmung in der Halle. Es geht nie 0-0 aus, es fallen immer Tore. Deswegen bin ich da voll drin in dem Sport. Ich hatte jetzt im Januar die Ehre und durfte bei der Handball-Europameisterschaft Hallensprecher in München sein, in der altehrwürdigen Olympiahalle.
Mega.
Und das war wirklich ein mega, wie du sagst, Erlebnis, raus ein bisschen aus der Komfortzone, mal was ganz anderes machen und dann Mikkel Hansen und die ganzen dänischen Superstars direkt vor einem zu sehen, das war schon gigantisch.
Wie lief das ab? Kam da jemand auf dich zu und hat gesagt, hey Daniel, hättest du Bock, das zu machen? Kannst du dir das vorstellen? Oder bist du da proaktiv auf jemanden zugegangen?
Nein, es war wirklich so, dass jemand auf mich zugekommen ist. Also ich bin ja quasi der zweite Hallensprecher hinterm Jens Zimmermann beim TVB Stuttgart. Habe auch schon bei der SGB BM Bietigheim bei den Frauen Hallensprecher gemacht. Bin da oft eingesprungen, auch in der Champions League und hatte dadurch eben Handballerfahrung. War jetzt kein Neuling in dem Bereich. Und da die Heim-EM war und es eben mehrere Standorte gab, wurden da einzelne Produktionsteams vor Ort zusammengestellt. Und da ist man dann eben auf mich zugekommen, weil gerade der Jens Zimmermann, der beim TVB Stuttgart Hallensprecher ist, war da so ein bisschen federführend zusammen mit dem Kevin Gerwin, dem Hallensprecher von den Rhein-Neckar-Löwen, das zusammenzustellen, quasi die Moderatorenteams. Wir waren immer zu zweit vor Ort. Einer, der die Hallenmoderation gemacht hat und einer, der dann am Ende wirklich der klassische Hallensprecher war. Das war dann ich, der Jens Westen, den man vielleicht auch von Sky zum Beispiel kennt und der Zone Handballberichterstattung. Der war dann quasi der Hallenmoderator, der für die Show drumherum zuständig war. Und wir hatten uns alle nicht gekannt, auch der DJ. Das war einfach ein Kennenlernen, ein Ausprobieren. Wir haben uns selber gefunden und hatten dann mega Spaß. 2 Spiele am Tag, das 6 Tage dann am Stück. Das war wirklich ein tolles Erlebnis.
Cool. Jetzt schon eine schöne Geschichte
gehört. Ja, absolut.
Man kann ja schon auch gewissermaßen sagen, dass du dir mittlerweile echt was aufgebaut hast, worauf du auch stolz sein kannst. Bis dahin war es ja wahrscheinlich trotzdem ein langer Weg. Wie kommt man zum Sportjournalismus?
Wie so oft, eigentlich dann doch viel über Zufälle, ein bisschen Timing, ein bisschen Glück. Aber dann fangen wir jetzt wirklich ganz von vorne an, oder? Also nach meinem Zivildienst, also nach dem Abitur habe ich Zivildienst gemacht und wie so viele wusste ich auch nicht so ganz genau, wohin die Reise gehen soll. Habe mich für verschiedene Praktika beworben, bin dann beim damaligen BTV in Karlsruhe genommen worden für ein Praktikum und habe mir aber eigentlich unter Fernsehen und Fernsehpraktikum nicht so viel vorstellen können. Hab da mal reingeschnuppert, durfte relativ schnell, was ja typisch ist für einen kleinen Privatsender, für einen Regionalsender, ziemlich viel selbst machen, recherchieren, mit dem Kameramann rausgehen, Beiträge machen. Und dann ging es aber auch schon ganz schön schnell, dass es hieß, du kannst du auch selber mal die Kamera da bedienen, das funktioniert so und so. Damals noch riesengroße Mühlen mit riesengroßen Kassetten drin, analoger Schnitt. All das wirklich mal angeguckt und probiert und dann hat es ganz gut funktioniert, Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben, dann haben sie mir ein Volontariat angeboten, relativ schnell und dann dachte ich, naja, studieren kann ich immer noch, jetzt mache ich mal das Volontariat und so ging das dann Stück für Stück weiter, wobei ich die ersten Jahre und es waren bestimmt die ersten 5 Jahre überhaupt nichts mit Sport zu tun hatte. Ich war schon immer sportinteressiert und war auch immer sehr neidisch auf die Sportredaktion dort, die dann gesagt, oh, wir waren wieder hier, wir waren wieder dort, sondern ich habe viele Themen rund um so klassische Jugendthemen gemacht, hatte ein eigenes Magazin, wo es um Jugend und Europa ging, dann ein Boulevardmagazin, wo wir auch so ein paar Promis vorgestellt haben, wo wir auf Konzerten waren, Festivals waren. Also für das Alter damals, so als Frischling in dem Bereich, war das eine super spannende Zeit. Coole Interviews gemacht mit coolen Bands, auch nationalen Bands, internationalen Bands. Aber mit dem Sport hat es am Anfang noch gar nichts zu tun gehabt. Da bin ich dann erst später bei meiner zweiten Station in Karlsruhe dann dazugekommen.
Aber ist das generell so der Weg im Sportjournalismus, dass man erstmal mit dem generellen Journalismus anfängt, bevor man überhaupt zum Sport kommt?
Ich glaube, es gibt nicht den Weg, sondern es gibt verschiedene Wege. Also ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht jemand über ein FSJ oder so überhaupt erstmal einen Bezug zum Sport zum Beispiel bekommt. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch im Bereich Journalismus. Natürlich kann es nicht schaden, wenn man das Handwerk einfach lernt. Aber das hätte ich jetzt genauso am Anfang in der Sportredaktion lernen können. Das war jetzt eben mein Weg, dass es über Umwege zum Sport gekommen ist und bin auch froh drum, weil ja, Politik ist jetzt ein Thema natürlich, das einen interessieren muss, aber als Politikjournalisten würde ich mich jetzt zum Beispiel nie sehen und hätte da auch meine Probleme, weil das eine ganz andere Art ist, mit den Gegenüber umzugehen, die Fragestellung ist eine ganz andere, deswegen fühle ich mich im Sport sehr wohl, den richtigen Weg. Ich glaube, den muss wirklich jeder für sich selbst finden. Ich meine, über Praktika ist logisch und da dann eben zu spüren, welcher Bereich ist denn meiner. Weil es kann ja vielleicht auch der umgekehrte Weg sein, dass jemand sagt, ich will in den Sport und dann sieht er aber einen anderen Bereich und merkt, oh, der ist eigentlich fast cooler und dann bleibt er eben dort. Also von daher, ich glaube, wie überall im Leben, probieren, probieren, probieren und dann am Ende sehen, was am besten zu einem passt.
Und wie verlief jetzt weiter deine berufliche Karriere? Also hast du dann noch ein Studium drangehängt oder was kam alles danach?
Zum Studieren bin ich dann am Ende echt nicht gekommen. Also nach dem Volontariat ist der damalige Sender, bei dem ich war, der ist in die Insolvenz gegangen. Und da ich aber noch in einem Ausbildungsverhältnis war, also da wurden alle Festangestellten wurden entlassen und plötzlich waren nur noch die Azubis in Anführungsstrichen da, die den Laden dann trotzdem noch über eine gewisse Zeit am Laufen hielten. Und da wurde ich dann gefragt, ja, kannst du dir vorstellen, unsere Sendung zu moderieren? Wir haben niemanden mehr. Und ich sage, ja, nee, also eigentlich so, ich sehe mich schon eher hinter der Kamera, aber ja gut, wenn ihr halt keinen habt, als Azubi macht man halt alles. Dann habe ich mich dann halt eben vor die Kamera gestellt und auch das hat einigermaßen gut geklappt. Natürlich, am Anfang ist nie alles perfekt, aber hat man dann gesehen, okay, der scheint dafür ein Gefühl zu haben. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das eben auch, kann ich schaden, wer weiß, was am Ende kommt und für was es gut sein kann. Jetzt überbrücken wir mal die Zeit und machen eben auch Moderationen vor der Kamera. Und so bin ich dann eben auch zur Moderation gekommen, wo ich eigentlich nie hin wollte und moderiere ja auch bis heute auf Veranstaltungen, aber auch bei Regio TV, bei denen ich ja quasi für den Sport zuständig bin, auch ganz normal unsere Nachrichtensendung.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, du hast eine Top-Stimme.
Dankeschön. Ich hoffe, ja, das kommt hier übers Mikrofon rüber. Ja,
also ich hör dir sehr, sehr gerne zu.
Danke.
Würdest du auch unterschreiben, dass es generell oft auch so ist im Journalismus, dass man einfach ins kalte Wasser geschmissen wird?
Ja. Also ob das generell der Fall ist, das bin ich mir jetzt nicht sicher. Also ich bin ja den privaten Weg gegangen. Ich denke mal, beim Öffentlich-Rechtlichen ist es, glaube ich, schon so, dass man nicht wirklich ins kalte Wasser geschmissen wird. Da wird man lange an der Hand geführt. Ich weiß nicht, ob sich es geändert hat in den letzten Jahren. So war zumindest früher auf jeden Fall. War es so, aber bei mir war es so, dass ich wirklich ins kalte Wasser geworfen wurde. Also wie gesagt, da hat man mich mal auf den Dreh geschickt, ganz alleine mit der Kamera, hat mir kurz vorher grob erklärt, für was welcher Knopf ist. Und dann stehst du da auf Dreh und probierst da halt mal ein bisschen rum. Weißabgleich, vorher noch nie gehört. Egal, mach Automatik, Blende. Was ist eine Blende? Ah, da wird es heller, dunkler. Spannend. Zoomen, aha. Lauter solche Dinge, aber learning by doing. Und plötzlich, also die ersten Bilder waren natürlich katastrophal. Es hat für einen Beitrag gereicht, auch der analoge Schnitt, da hat man auch sehr viel falsch machen können damals, also ein falscher Schnitt und man musste wieder komplett von vorne beginnen. Ist ja heute Luxus mit dem Digitalschnitt, aber genauso lernt man es eben und war eine harte Schule auf eine gewisse Art und Weise, aber wenn man dann abends da sitzt, gemeinsam mit der Redaktion die Nachrichtensendung anschaut und man sieht einen Beitrag von sich, den man damals noch als Praktikant gemacht hat, selber gedreht mit einer riesen Kamera, wo man sich vorher nie vorstellen konnte, dass man mit der Technik umgehen kann, weil ich bin nicht wirklich technikaffin, dann ist das schon was ganz Besonderes.
Aber würdest du sagen, es gab in deiner beruflichen Karriere, wenn du es jetzt Revue passieren lässt, so diesen einen Moment oder dieses eine Ereignis, das deine Karriere jetzt in die Richtung gelenkt hat, wo du jetzt bist?
Auch da sind es mehrere Ereignisse. Also Okay. Es hätte ja natürlich sein können, dass ich von so einem Dreh zurückkomme, der es kann eben nicht auf Sendung gehen, weil ich alles verbockt hätte. Mhm. Schlechte Bilder, die falschen Fragen gestellt beim Interview, dass ich dann zu mir selbst gesagt hätte, oh je, Emine, ich glaube, der Bereich ist nichts für mich und dafür bin ich nicht gemacht. Sondern es waren so mehrere kleine Erfolgserlebnisse. Da sagt man dann mal jemand zu dir, wow, du hast aber eine tolle Frage gestellt. Wow, hier ist aber super Bilder gebracht und daraus einen tollen Beitrag geschnitten. Ja, ich habe relativ früh dann sogar mal einen Medienpreis gewonnen, da habe ich einen Beitrag gemacht über den Aufstieg vom Karlsruher SC, damals in die erste Liga. Da habe ich die Jungs ein bisschen begleitet. Auch damals war schon der Fall, dass man ja keine Bildrechte an Spielbildern hatte, also musste man so Beiträge ein bisschen anders aufbauen. Hat man die Fans schon auf dem Marktplatz vorm Spiel begleitet, ist dann ins Stadion gegangen, hat was mit dem Busfahrer gemacht, wie auch immer, und hat dann eben die Emotionen eingefangen, hat sich illegalerweise in die Kabine reingeschlichen, hat da die Jubelbilder nur mit Handtüchern um die Hüften bei den Spielern gesammelt und hat daraus dann einen Beitrag gemacht und bekommt dann einen Medienpreis und spätestens dann weiß man, okay, das macht einen Spaß, da will ich weitermachen.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Paul Ribke im WM-Finale 2014.
Ja gut, das ist natürlich das Ganze.
Habe ich auch daran gedacht, ja.
Das Ganze mal 100 multipliziert. Ja. Ich meine, der hat ja wirklich alles Verbotene gemacht, was man machen kann und hat sich aber einfach nichts geschissen, in Anführungsstrichen. Und er sagt ja auch selber, dass es im Leben viel auf Timing ankommt und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich glaube, der hat dem Oliver Bierhoff 3000 E-Mails geschrieben, dass er zur Nationalmannschaft will und da ein paar Fotos machen will. Hat er immer Absagen gekriegt und kurz vorm Finale hat er ja die Mail gekriegt, steig ein. Ich glaube, er hat noch nicht mal Kleider dabei gehabt, ist da ja rumgelaufen mit seinen kurzen Hosen und war halt der wirklich vor Bastian Schweinsteiger mit Blut im Gesicht gestanden ist und diese Bilder eingefangen hat. Ich habe das Buchblätter immer mal wieder durch und denke mir, jo, der hat alles richtig gemacht.
Da wäre ich auch gern gewesen.
Ja, absolut, absolut. Ja, aber an solche Momente erinnere ich mich dann wirklich, wenn so emotionale Ereignisse anstehen. Ich meine, Ende Mai ist ja immer die Zeit der Crunch-Time, wie es so schön heißt, wo es die Entscheidungen gibt in allen Ligen, in allen Sportarten, über die wir auch berichten. Und im Prinzip fiebert man auch als Sportjournalist fast das ganze Jahr auf diese Phase hin, weil da gibt es die Tränen, positiv wie negativ. Da gibt es die Emotionen, da gibt es die Bierduschen, die wir Kameraleute und Fotografen natürlich nicht so gerne haben, weil es dann auch ein bisschen an die Technik geht. Aber das sind dann die Beiträge, die in Anführungsstrichen relativ einfach gemacht sind. Da muss man nicht viel texten, da braucht man nicht viel Inhalt. Da kann man in der Fernsehsprache dann einfach die Bilder sprechen lassen.
Die Emotionen. Ne?
Die Emotionen, genau. Ja. Deswegen das E bei Daniel für emotional.
Ja. Und jetzt wissen wir, dass du im Mai wahrscheinlich nie Urlaub hast.
Ja, vor allem habe ich da Geburtstag, deswegen ist der Mai der beste Monat überhaupt.
Aber freust du dich auch wegen den eher einfachen Reportagen eher auf den Monat? Oder weil es halt einfach toll ist wegen den ganzen Entscheidungen, weil man da auch viel die Emotionen mitkriegt?
Einfach war ja jetzt im Sinne von, da muss ich jetzt nicht viel recherchieren. Ich muss natürlich wissen, wie ist die Ausgangslage, was kann passieren in dem Moment, wenn das Spiel so und so ausgeht, was hat es für Auswirkungen? Einfach, es ist ja auch... Routine wäre jetzt auch das falsche Wort, aber man weiß ja dann schon, was für einen Beitrag man haben will. Und da fängt man dann natürlich erst mit den Bildern an und muss jetzt keinen großen Spielbericht machen und groß erzählen, wie es zu dem Moment gekommen ist, sondern da geht man direkt rein. Hier, Emotionen, Jubelbilder, SGBWMB, die Kai-Männer sind jetzt ja aufgestiegen in die erste Liga. Da zählt man die letzten Sekunden runter und lässt dann das einfach laufen in seinem Beitrag und zeigt die Emotionen und schneidet dann einfach ein paar Interviews aneinander. Das habe ich mit einfach gemeint, das ist der Aufbau von so einem Beitrag ist dann einfacher, da können dann die Bilder vielleicht auch mal verwackelt sein, weil man einen Stoß von hinten kriegt, weil jemand eine Bierdusche abkriegt. Da wollen die Zuschauer, glaube ich, auch gar nicht einen qualitativ hochwertigen Beitrag sehen, sondern wollen eben diese Stimmung rübergebracht bekommen, als wären sie selbst in der Halle gewesen.
Dein Job ist sicher auch geprägt von den Begriffen Flexibilität und Spontanität. Wie sieht denn so eine typische Arbeitswoche von dir aus?
Ja, und die gibt es eben genau nicht, deswegen passt das Thema Flexibilität ganz gut. Der Montag ist vielleicht noch der normalste Tag, weil da schneiden wir bei Regio TV zumindest, weil wir am Wochenende kein aktuelles Programm haben, die Ereignisse vom Wochenende zusammen. Das ist eigentlich meistens der Tag, den ich größtenteils wirklich am Computer, am Schreibtisch verbringe, im Sender. Da werden dann die Beiträge vom Wochenende zusammengeschnitten, also bei uns ist es ja so, dass man wirklich alles alleine macht. Also ich war am Wochenende filmen, dann komme ich rein, sichte mein Material, sichte meine Interviews, schneide es dann zusammen, mache einen Text dazu, vertone den Text und dann entsteht so ein Beitrag, setze die Grafiken noch drauf. Also es ist wirklich alles aus einer Hand, was es auch so spannend macht. So viel zum Thema Sportjournalismus und seine verschiedenen Bereiche. Das ist ja jetzt auch nicht der typische Weg, dass wirklich einer alles alleine macht, aber diese Vielseitigkeit ist es eben, die's ausmacht, vor allem in meinem Fall. Und ansonsten ist es wirklich so, dass jeder Tag anders ist. Mal ist ein Mittwochspiel, wo man abends hingeht, dann ist aber mal eine Pressekonferenz unter der Woche morgens um 10. Das einzig Gleichbleibende ist, dass jeden Abend um 18 Uhr bei Regio TV ein Sportbeitrag zu laufen hat und den muss ich mit meinem Kollegen zusammen irgendwie füllen. Und bei mir kommt dann noch dazu, dass ich ab und zu dann mal noch vielleicht eine andere Moderation habe, wo ich eine Veranstaltung moderiere, einen Sporttalk oder ähnliches. Oder dann mal, was dann in meiner Freizeit, in meinem Urlaub passiert, solche Dinge wie, dass ich mal bei einer Handball-Europameisterschaft oder jetzt auch bei den Frauen bei der Olympia-Quali in Neu-Ulm Hallensprecher sein darf.
Aber wie ist es dann? Schaut ihr dann trotzdem abends immer gemeinsam im Studio, was ihr dann quasi den Tag über so gemeistert habt?
Ja, eigentlich nicht und es hat sich aber auch geändert. Das war früher so, aber ich glaube, durch das mittlerweile ja alles auch in Mediatheken stattfindet, ist es nicht mehr der Fall. Man produziert quasi seinen Beitrag fertig, setzt den in die Sendeabwicklung, wie das bei uns heißt, und dann ist ein Haken dran eigentlich. So die klassische Nachkonferenz ist bei uns immer am nächsten Tag. Da sitzt man zusammen, plant den aktuellen Tag und schaut aber auch nochmal zurück, was war gestern in der Sendung, was war gut, was war schlecht, was hätten wir anders machen können.
Sind das denn auch die einzigen Aufgaben, die bei dir eigentlich so regelmäßig anfallen, oder?
Ja, also es gibt natürlich schon so Dinge, die regelmäßig stattfinden. Klar, E-Mails checken, damit eben einem nichts durch die Lappen geht. Ankündigungen für Spiele, Ankündigungen für Pressekonferenzen. Ja, man ist ja auch immer auf der Suche vielleicht nach anderen Beiträgen, nach anderen Themen und schaut dann auch im Internet natürlich mal nach. Wir haben mit der Sportregion hier in Stuttgart einen ganz guten Partner, da kommt man auch ab und zu mal auf eine Sportart oder auf ein Thema, wo man nicht so auf dem Schirm hatte und recherchiert dann eben.
Oder bei uns im Podcast.
Ja, absolut. Das ist ja das Tolle und die schöne Schnittmenge, dass ihr auch so ein bisschen hinter den Sport schaut und auch nach Sportarten schaut, die jetzt nicht so an der Oberfläche sind und nicht so die breite Öffentlichkeit haben. Und das ist auch unser Ziel, neben unseren klassischen Medienpartnern, die wir haben, über die wir berichten müssen, in Anführungsstrichen, dass wir auch Einzelsportler, Randsportler, Randsportarten porträtieren und so ein bisschen der Öffentlichkeit näher bringen.
Gibt es dann bei dir auch Unterschiede vom zeitlichen Ablauf zwischen den Wochentagen und dem Wochenende?
Ja, am Wochenende, durch das eben, dass wir nicht aktuell senden, muss ich den Beitrag nicht zwingend schneiden. Also ich mache dann ab und zu kleine Reels oder Shorts, dann, damit wir unsere Social-Media-Kanäle auch bedienen können. Aber das funktioniert ja mittlerweile auch alles über Smartphone. Da muss man jetzt nicht zwingend irgendwie an einen großen Schnittplatz. Das geht ja mittlerweile alles super. Deswegen ist das Wochenende ein bisschen anders und man geht da mehr oder weniger auf den Dreh, schließt den ab und dann war es das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man am Wochenende vielleicht bei 2 Spielen ist, dass man dann das ganze Wochenende unterwegs ist, aber es geht natürlich wirklich viel Zeit drauf.
Aber es ist wahrscheinlich selten, dass du mal ein ganzes Wochenende nichts mit Sport zu tun hast, oder?
Das ist wirklich sehr selten. Also das ist dann vielleicht 2-3 Wochen im Sommer mal, wenn man wirklich Urlaub macht. Um die Weihnachtszeit ist es ein bisschen ruhiger natürlich. Ja, nach der Crunch-Time im Mai flacht es auch so ein bisschen ab. Gott sei Dank kann man ein bisschen durchschnaufen und schaut ein bisschen auf andere Sportarten, die dann stattfinden. Aber da kann man auch ein bisschen durchschnaufen tatsächlich.
Aber jetzt mit Olympia und EM hast du ja zumindest als Sportliebhaber wieder einiges zu machen wahrscheinlich.
Als Liebhaber auf jeden Fall, aber da wir für die regionale Berichterstattung ja zuständig sind, haben wir da einen anderen Blickwinkel drauf. Also wir können vom Ereignis selbst nichts berichten. Natürlich auch eine rechte Frage. Wir können jetzt kein Fußballspiel von der EM in Stuttgart zeigen und wir können keine Bilder aus Paris zeigen. Aber da geht es für uns eben auch darum, Hintergrundberichte zu machen. Was passiert beim Public Viewing? Was passiert in der Stadt, wenn 20.000 oder mehr Schotten die Stadt übernehmen und alle Bars leer trinken? Das sind dann die Themen, die dann spannend sind. Und ja, bei Olympia, wir sind ja noch am Zählen, noch steht nicht alles fest, geht es natürlich darum zu schauen, welche Sportler aus der Region haben es geschafft, welche Sportler aus der Region sind dabei. Und dann schaut man natürlich da auch genauer drauf und schaut dann vielleicht, dass man dann von vor Ort doch noch irgendwie eine Stimme kriegt übers Handy oder sonst irgendwie, dass man das ins Programm reinbringen kann.
Aber wenn du jetzt schon sagst, okay, gefühlt habe ich kein Wochenende ohne den Sport, wie wirkt sich das denn so auf dein Privatleben aus?
Es muss natürlich jeder mitmachen, aber durch das, dass ich es auch wirklich schon immer mache, kennst bei mir im Umfeld, in der Familie keiner anders. Und es ist ja auch eine gewisse Art von Management, wie bekommt man das alles hin? Und wenn ich bei der ganzen Sache keinen Spaß dran hätte, dann wäre es ja auch nicht möglich. Also wenn ich Freitagabends zu Hause bin und sage, oh Gott, am Wochenende muss ich zu den Kickers, oh, ich muss danach abends noch zum Handball und am nächsten Tag steht das noch an, dann werden die Beiträge wahrscheinlich auch nicht gut und ich habe nicht so viel Spaß dabei, sondern ich freue mich sogar drauf. Also wenn ich weiß, okay, 14 Uhr ist Anpfiff Samstag, dann spätestens um 11 bin ich bereit.
Bist du dann manchmal samstags, mittags bei den Kickers Stadionsprecher und dann abends nochmal auf irgendeiner anderen Sportveranstaltung? Das sieht so dein Samstag des Öfteren aus.
Es ist jetzt nicht der Samstag, der jede Woche so stattfindet. Der Vorteil am Fußball ist nur alle 2 Wochen ein Heimspiel im besten Fall. Aber es gibt auf jeden Fall so Tage. Also ich kann mich da an einen Tag von vor 2 Jahren erinnern. Da sind die Kickers Pokalsieger geworden. Dann gerade mal noch Hemd ausgetauscht, weil es voll war mit Bierspritzern. Alles reingepackt und dann nach Waiblingen in die Rundsporthalle gefahren, weil da gerade die Waiblingen Tigers Frauen damals in die Bundesliga aufgestiegen sind, zumindest für ein Jahr. Die waren da, das Spiel war da schon lang fertig, aber ich habe gesagt, feiert ihr noch? Ja, also noch dahin und dann noch die nächsten Bilder gemacht. Also sowas kommt schon vor, dass man dann an einem Tag 2, manchmal sogar 3 Drehs vielleicht irgendwie reinpackt. Aber wie gesagt, auch das, es muss nicht sein und ist auch nicht die Regel.
Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, du musst ja unfassbar gut connected sein, oder?
Gut, ich bin jetzt ja schon relativ lang quasi hier in der Region für den Sport zuständig und dann lernt man einfach so viele Menschen kennen und das ist dann gleichzeitig natürlich auch ein extremer Vorteil, wenn man sagt, oh, heute müsste ich eigentlich das und das ins Programm bringen, dann weiß ich ja ganz genau, bei wem ich mich melden kann und muss, damit es schnell geht und damit ich womöglich wirklich noch ein Interview bekomme und fange eben nicht bei null an. Das spüre ich als, was beim Regionalsender als ein Problem sein kann, wenn wir neue Kollegen bekommen, die gar nicht aus der Region kommen. Die fangen ja wirklich bei null an und wissen gar nicht, an wen sie sich zu welchem Thema wenden müssen. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man schon lang mehr oder weniger immer mit den gleichen zu tun hat, dann geht sowas relativ schnell und man baut natürlich da auch eine gewisse Nähe auf, deswegen auch das Thema Neutralität und neugierig, also deswegen habe ich mich für neugierig entschieden, weil in manchen Dingen kann man einfach nicht neutral sein, also wenn der TVB gegen Kiel spielt und noch diesen einen Sieg braucht, um vielleicht die Klasse zu halten, dann ist doch klar, dass ich für den TVB mitfieber zum Beispiel.
Klar. Aber ich habe auch online gelesen, dass du sagst, dass du dich ja eher mehr als Redakteur und weniger als Moderator siehst. Wie unterscheiden sich die beiden Bereiche deiner Meinung nach?
Ich sehe mich eher als Beitragsmacher, der aus Bildern Geschichten zusammenbaut, die hoffentlich für den Zuschauer interessant sind. Und ich bin keiner, der sich in so einem Beitrag, in so einer Geschichte in den Vordergrund stellen möchte, sondern ich möchte, dass die Sportler im Vordergrund stehen, deren Erfolge. Das andere ist halt Mittel zum Zweck. Das braucht man halt irgendjemand, der die Sendungen anmoderiert. Wenn ich das ganz okay mache, dann mache ich das gern weiterhin. Aber deswegen habe ich das mal gesagt, dass ich mich nicht wirklich so als Moderator sehe und da mich jetzt nicht in den Vordergrund stellen möchte. Aber was ich gerne mache, sind zum Beispiel so Talk-Formate zu moderieren, Veranstaltungen einfach, wo es eben auch um den Sport geht. Aber auch da sehe ich meine Rolle eigentlich nur als einen, der das Ganze führt. Aber am Ende auch da sollen die Sportler dann, die auf dem Podium sitzen oder die mein Gast sind, im Vordergrund stehen.
Was für Skills muss man deiner Meinung nach mitbringen, wenn man Sportjournalist werden möchte?
Na, das eine ist auf jeden Fall die Flexibilität. Auch man muss bereit sein, eben abends mal länger auf Dreh zu sein. Ich meine, wenn man zum Beispiel zum Volleyball in die Scharena geht, zum Allianz MTV, dann kann das Ding 3-0 ausgehen und ist nach einer Stunde 20 rum. Es kann aber eben auch ewig lang gehen und bis zu 4 Stunden. Also es heißt, ich gehe da hin und weiß aber nicht, wann ich den Feierabend habe. Das ist die Flexibilität, die zeitliche. Man muss schon, glaube ich, auch belastbar sein und mit Stress umgehen können, gerade beim TV, aber das wird beim Radio nicht anders sein. Man hat eben Deadlines bis, oder auch bei der Zeitung. Man muss rechtzeitig seinen Artikel, seinen Beitrag fertig haben, damit er auf Sendung gehen kann oder eben gedruckt werden kann. Also man muss auch mit zeitlichem Druck arbeiten können. Ja, man muss irgendwo auch Geduld haben, eine gewisse Art von Hartnäckigkeit, wenn man vielleicht ein Interview am Anfang nicht bekommt, aber das unbedingt haben will, einfach dranbleiben. Ja, das sind so Skills, die mir jetzt als erstes einfallen.
Und wenn du jetzt ein Interview führst, hast du dann da besondere Techniken oder Ansätze, um auch das Beste aus deinem Interviewpartner herauszuholen?
Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, wenn es Interviewpartner sind, die ich gut kenne, die ich vielleicht schon öfter interviewt habe, da schreibe ich mir eigentlich nur Stichworte auf, also die aktuellsten Geschichten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein aktueller Fall mit Nico Kappel ein Interview macht, dann schreibe ich mir nur kurz auf, wie weit war jetzt seine Weltrekordweite, die aktuelle, okay, und was hat er jetzt bei der Weltmeisterschaft gestoßen, damit ich eben das dann auch so ein bisschen einordnen kann. Aber ansonsten sind das dann Interviewpartner, wo man genau weiß, wie sie antworten, und deswegen weiß ich dann schon ganz genau, wie ich zu fragen habe, um eben diese Antworten zu bekommen. Aber wenn ich jetzt jemanden zum ersten Mal interview, dann schreibe ich mir im Prinzip lieber 10 Fragen mehr auf, als ich am Ende brauche, um die Sicherheit für mich auch zu haben, die richtigen Antworten zu bekommen. Und da muss man dann natürlich dann ein bisschen mehr Recherche betreiben, ein bisschen mehr hinterher sein.
Du bist ja als Journalist auch immer auf der Suche nach einer besonderen Geschichte, über die man sprechen kann oder berichten kann. Was macht denn für dich eine besondere Sportgeschichte aus?
Eine besondere Sportgeschichte? Naja, im besten Fall hat sie ein Happy End. Naja, also es ist schon nicht so einfach. Man weiß es manchmal auch vorher gar nicht, was eine besondere Sportgeschichte ist, aber manchmal ist man irgendwo auf Dreh und spürt dann, dass da jemand ganz Besonderes einem gegenübersteht oder jemand ganz Besonderes seinen Sport betreibt und versucht dann eben über das Interview dann gewisse Aussagen auch zu bekommen, die das unterstreichen. Und wenn man das dann schafft, dann ist es schon wirklich eine besondere Sportgeschichte. Und alles andere ist halt nicht planbar. Ich meine, es gibt Sportereignisse, da fährt man hin und denkt, naja, wenn alles normal läuft, dann geht es so und so aus, aber am Ende geht es dann ganz anders aus. Dann ist es natürlich auch eine ganz besondere Sportgeschichte, weil dann vielleicht in der letzten Sekunde irgendwas ganz Wildes passiert, mit dem man nicht rechnen konnte. Oder ein Spieler, der davor noch nie gespielt hat, oder eine Spielerin plötzlich zum Überflieger wird. Dann sind es natürlich auch ganz besondere Sportgeschichten, die man aber einfach nicht planen kann und auch da dann wieder der Faktor Zufall eine große Rolle spielt.
Gibt es da so eine besondere Geschichte, die dir so speziell in Erinnerung geblieben ist?
Wow, das ist schwer, weil es mittlerweile doch so viele Beiträge sind, die ich gemacht habe und auch viele tolle Geschichten dabei waren. Ja, ich erinnere mich natürlich, weil es jetzt ist auch schon eine Weile her, als der TV Bittenfeld damals noch von der zweiten Bundesliga in die Bundesliga aufgestiegen ist. Das war schon so ein Moment, weil es eine ganz besondere Sportgeschichte eben war. Ich meine, so ein Dorf, das sich die Jahre davor aus der Oberliga eben da hochgekämpft hat, plötzlich in der zweiten Liga war, dann ist die zweite Liga eingleisig geworden. Die waren immer noch dabei und haben es dann tatsächlich geschafft, eigentlich in Anführungsstrichen als Familienbetrieb da aufzusteigen, einen Haufen Kumpels mehr oder weniger aus der Region, die es geschafft hat aufzusteigen, die dann am nächsten Tag in Bittenfeld empfangen worden ist, auf Traktoren, stilecht, wie es gehört. Und mittlerweile sind die etablierter Erstligist, der vor 6000 Leuten in der Porsche Arena in Stuttgart spielt. Und das war schon so ein Sportmoment, der irgendwie hängen geblieben ist. Aber solche gibt es gefühlt alle 2 Jahre bei mir.
Deine Geschichten stehen ja meistens auch in Form von einer Videoproduktion. Wie planst du als Videojournalist deine Drehs?
Auch da lasse ich mich so ein bisschen auf das Ereignis ein. Also ich habe natürlich schon eine Grundidee, was ich am Ende haben möchte für einen Beitrag, welche Bilder ich dafür brauche. Aber auch das kann man ja nicht wirklich planen, weil man nicht genau weiß, was vor Ort passiert. Und deswegen lasse ich das dann immer mal so ein bisschen auf mich wirken. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum klassischen Sportlerporträt, zum Training von dem gehe, dann schaue ich mir erstmal kurz so 5 Minuten an, was der macht. Oder lass mir sagen, was machst du denn genau? Dann erklären die mir das und dann sage ich ihm, okay, du machst einfach dein Programm und ich bin gar nicht da. Weil dann wirkt es auch authentisch. Ich habe jetzt auch schon von Sportlern gehört, die gesagt haben, ja, du kannst auf jeden Fall zum Training vorbeikommen, weil dich bekommt man ja gar nicht mit, dass du da bist, weil es eben auch den anderen Fall gibt, dass dann eben TV-Journalisten sagen, ja, könntest du das nochmal machen oder das nochmal und das und das und das stört eben die Sportler bei ihrem Training. Und deswegen achte ich darauf, dass die eigentlich einfach so normal sind wie möglich und ich suche mir dann einfach die Bilder raus, die ich brauche, um den Beitrag dann auch so authentisch wie möglich rüberbringen zu können.
Was uns ist natürlich auch brennend interessiert, weil wir ja selber auch immer so auf die, in Anführungszeichen, Probleme stoßen. Wie findest du denn so Inspiration für neue Geschichten, neue Sportarten, neue Personen, neue Sportler? Wie machst du das?
Ja, da ist das Internet natürlich eine gute Hilfe. Muss ich euch nichts sagen. Das ist nicht so sozialen Medien, klar. Wenn man ja eh Sport interessiert ist, dann wird einem ja in dem Bereich dann auch entsprechend viel vorgeschlagen und man stößt dann tatsächlich da mal auf Dinge, wo man vorher noch gar nicht wusste, dass es die gibt. Und dann ist es eigentlich wirklich die klassische Recherche zu schauen, ja, wo gibt es denn sowas, wenn man da schon mal eine außergewöhnliche Sportart zum Beispiel gesehen hat. Und dann muss man halt rumtelefonieren, nachfragen, E-Mails schreiben, über Instagram vielleicht jemanden kontaktieren. Und so ergibt sich dann das ein oder andere, das dann vielleicht mal außer der Reihe gesendet wird.
Und dann trittst du quasi immer mit den Sportlern erst in Kontakt und dann nimmt es ja alles so Fahrt auf. Aber wie lange brauchst du von der Idee bis zur fertigen Umsetzung?
Das geht dann schnell. Also wenn der Gegenüber dann auf meinen Kontakt eingeht und sagt, okay, am Dienstag um 14 Uhr können wir drehen, dann drehen wir am Dienstag um 14 Uhr und wenn es gut läuft und ein Sendeplatz frei ist, dann kommt es auch am Dienstagabend um 18 Uhr noch. Das ist dann mein persönlicher Anspruch. Oder wir planten was ein bisschen Längeres, wo der Beitrag auch länger werden soll. Dann kann es aber auch am nächsten Tag schon fertig sein.
Okay, das heißt aber, dass du, wenn du am Montag ins Büro kommst, schon so im Kopf zumindest hast, was so die Woche immer abends um 18 Uhr läuft, oder?
Das ist genau der Montag auch, dafür ist der Montag auch da, eben so eine Wochenplanung zu machen, die dann natürlich auch relativ schnell wieder über den Haufen geworfen werden kann, aber dass man eben grob weiß, okay, Dienstag kommt das, Mittwoch kommt das. Donnerstag haben wir bei uns immer einen Sportschwerpunkt, da haben wir dann auch wirklich eine Viertelstunde Sport im Programm, da müssen wir dann immer ein bisschen mehr liefern. Aber auch dieser Plan wird ja eigentlich auch so ein bisschen vom Terminkalender vorgegeben. Man weiß ja schon genau, welche Spiele sind, welche Saison startet, welche Sportart ist jetzt aktuell gerade in einer wichtigen Phase und so gestaltet man sich dann seinen Sportplan. Aber wenn ich jetzt halt eben was Außergewöhnliches plane, mal eine Sportart oder einen Sportler zu porträtieren, außer der Reihe, dann lässt man sich dann gerne ein bisschen mehr Zeit und sagt dann, okay, das senden wir dann auch erst an einem Donnerstag, wo wir mehr Platz für den Sport haben. Und dann kann es natürlich schon sein, dass mal auch ein Thema vielleicht 2-3 Wochen liegt, bis man es dann wirklich angeht.
Hast du eigentlich manchmal Lampenfieber?
Nicht mehr. Also ja klar, also wenn man jetzt dann über so Dinge spricht, die außer der Reihe stattfinden, wie eben Hallensprecher bei einer Handball-Europameisterschaft im eigenen Land, in München, der altehrwürdigen Olympiahalle, ja, jeden Tag ausverkauft mit 12.000 Leuten. Ja, da hat man schon am Anfang so ein bisschen Lampenfieber, aber ist dann relativ schnell dann auch in seinem Tunnel, in seiner Routine, weil man einfach so angespannt und konzentriert ist, weil gerade bei so Großveranstaltungen hat man halt auch jede Menge Vorgaben, an die man sich halten muss. Also so ein Anpfiff beim Handball, der ist ja wirklich auf die Sekunde getaktet und da stehen wirklich drei Leute hinter dir, die auf die Uhr schauen, die auf dich schauen und da ist man so angespannt, dass das Lampenfieber eigentlich gar keinen Platz hat.
Aber ein wichtiges Stichwort ist ja auch im Journalismus die Deadline. Also du hast ja eigentlich jeden Tag Deadlines, mit denen du ja arbeiten musst. Ist es nicht auch was, was dich in der täglichen Arbeit auch voll unter Druck setzt?
Auch nicht mehr so, am Anfang natürlich schon, aber es setzt mich eher positiv unter Druck, weil ich da nicht abgelenkt werde von anderen Dingen. Ich bin dann wirklich in meinem Beitrag drin, konzentriere mich darauf, dass der wirklich rechtzeitig fertig ist und trotzdem gut ist. Deswegen schaue ich dann eben, dass ich hier nicht die Deadline wirklich ausnutze und bis zum letzten Drücker dann nochmal ein Bild verändere oder am Text nochmal ein bisschen rumfeile, sondern schaue einfach davor schon, dass ich sehr gründlich arbeite, dass ich die Zahlen, die ich in einem Beitrag drin habe, überprüfe. Das ist ja im Sport immer so ein Ding, wenn es jetzt um Weltrekorde geht, wenn man dann Zahlendreher hat, dann ist es gleich kein Weltrekord mehr oder ein unerreichbarer Weltrekord und da muss man natürlich schon drauf achten.
Okay. So, jetzt ist es so, wir haben KI dein Profil als Sportjournalist gegeben und haben gesagt, dass wir gerne eine Frage für dich haben möchten.
Oje.
Und das ist die KI-Frage.
Wie wichtig ist es, als Journalist tagtäglich am Puls der Zeit zu sein und das Nachrichtentreiben kontinuierlich zu verfolgen?
Natürlich sehr wichtig, deswegen morgens neben dem Kaffee und im besten Fall davor noch einer Joggrunde, geht's ans Smartphone und wird erstmal durchgescrollt, was ist nachts noch passiert, was gibt's für neue Erkenntnisse, welcher Trainer wurde entlassen, welcher Spieler wurde verpflichtet. Auch wenn das vielleicht gar nicht in meinen Themenbereich reinfällt, weil es vielleicht bundesweite Themen sind, sind das Dinge, die einen als Sportjournalisten einfach interessieren müssen, wo man einfach informiert sein muss, um... Das hört sich blöd an, um mitreden zu können, um dann auch die Informationen zu haben, die wichtig sind.
Mhm. Der Tag, der hat doch nur 24 Stunden. Wie schafft man das da immer auf dem Laufenden zu bleiben? Hast du da nicht auch mal Angst, was zu verpassen?
Ich werde wahrscheinlich auch sehr viel verpassen innerhalb von einem Tag. Auch weil ich zum Beispiel sehr viel Podcasts höre, also auf dem Weg zum Job und wieder zurück und dadurch ja vielleicht auch das eine oder andere aus den aktuellen Nachrichten verpasse. Aber da gehe ich dann halt auch in so eine Welt rein und höre auch viele Sportpodcasts und da höre ich dann vielleicht andere Dinge, die vielleicht nicht aktuell sind, aber die vielleicht für meine Art der Sportberichterstattung auch interessant sind, weil ich da viele Podcasts höre, wo viel über die Sportler eben erzählt wird, wo man vielleicht ein bisschen mehr erfährt, hintergründiger. Und das inspiriert mich dann auf eine gewisse Art und Weise auch, was ja auch eine Art von Recherche vielleicht ist. Jetzt nicht die aktuelle, aber ansonsten ist halt immer auch während dem Schneiden irgendein Fenster, Desktop-Fenster offen, wo es eben die aktuellen Informationen gibt. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir die Informationen ja wirklich sekündlich bekommen. Das ist ja in Anführungsstrichen ein Vorteil, Fluch und Segen vielleicht zugleich.
Hast du das Gefühl, auch manchmal durch deinen Job einer gewissen Reizüberflutung ausgesetzt zu sein?
Ja, weil es ist nämlich wirklich schwer, dann auch mal im Urlaub, also ich sehe es dann nicht als Stress oder so, aber wahrscheinlich ist es unterbewusst Stress. Ich will trotzdem informiert sein. Also ich genieße den Urlaub hundertprozentig und kann mich auch da drauf einlassen, dass jetzt Ruhe ist, dass ich gerade keinen Beitrag machen kann, obwohl es einem schon ein bisschen vielleicht juckt. Aber wenn man dann hört, keine Ahnung, Stuttgarter Kickers haben wieder mit dem Training angefangen und so, dann denkt man sich, oh, jetzt wäre es mal wieder Zeit für einen Beitrag und schaut dann natürlich, wer war alles dabei, ist ein neuer Spieler dabei, jetzt nur als Beispiel und da wird man dann doch irgendwie wieder unruhig und kommt dann wirklich vielleicht doch unterbewusst nicht so zur Ruhe, wie man selbst denkt.
Nenn uns doch mal deine drei Top-Sport-Apps, die du benutzt.
Die drei Top-Sport-Apps. Also bei mir ist es die Handball-Bundesliga-App eben, die vielleicht an drei, weil da gibt es viele Informationen rund um den Handballsport. Dann habe ich die Sport1-App. Was ich auch viel nutze, ist noch die NTV-App, um eben nicht nur über den Sport informiert zu sein, sondern eben dann auch die weltpolitischen Dinge zu erfahren.
Das heißt, du bist im Prinzip aber schon eher auch handballaffin unterwegs.
Ja, von den Informationen, die ich mir so nebenbei suche und die ich jetzt nicht für meinen täglichen Job brauche, schon, weil es mich einfach super interessiert, weil mich der Sport fasziniert. Jetzt nicht nur die Ligue Vimoli HBL der Männer, sondern eben auch die Frauenhandball-Bundesliga. Wir berichten ja auch viel über die Bietigheimer Frauen und das kommt mir halt wirklich oft auch zu kurz, was hier wirklich geleistet wird und wie der Frauenhandball wirklich gerade auf einem sehr positiven Weg ist. Ich habe angesprochen, dass ich Hallensprecher bei der Olympia-Quali war, als die deutschen Frauen es erstmalig wieder geschafft haben, seit vielen, vielen Jahren zu den Olympischen Spielen zu fahren. Und die wirklich eine tolle Leistung gezeigt haben unter dem schwäbischen Trainer Markus Gaugisch, wirklich vielleicht wieder in der Weltspitze angekommen sind. Zumindest sind sie jetzt viel näher herangerückt und das macht wirklich Spaß, sowas zu verfolgen. Und da informiere ich mich dann schon auch, was da jetzt außerhalb von Bietigheim passiert, weil ein Verein alleine kann es eben nicht schaffen, eine ganze Sportart nach vorne zu pushen. Deswegen ist es wichtig, dass da Strukturen geschaffen werden und dass der Sport halt eine größere Öffentlichkeit hat. Und deswegen versuche ich das auch mit meinen kleinen Mitteln eben auch in einer gewissen Art der Berichterstattung zu machen. Und dafür ist es halt gut, wenn man entsprechend informiert ist.
Auch gerade im Thema Handball, da bist du ja hier in der Sportregion Stuttgart eigentlich perfekt aufgehoben.
Wahnsinn, wenn man jetzt sieht, die Bietigheimer Männer sind aufgestiegen, die Frauen von Frisch auf steigen auch auf in die erste Bundesliga der Frauen. Das ist Wahnsinn. Ich habe vor kurzem über die weibliche A-Jugend von Kornwestheim berichtet, die Dritter geworden sind. Die drittbeste Mannschaft aus Deutschland in der A-Jugend kommt aus Kornwestheim. Die haben halt gegen Mannschaften wie Buxtehude oder HC Leipzig gespielt, die man ja kennt vom Namen her im Handball. Und das ist eben super spannend und interessant, wenn man das mitbekommt, was hier in der Region in Sachen Handball passiert. Und ja, da würde es mich einfach freuen, wenn noch mehr drauf aufspringen und noch mehr drüber berichten. Also vielleicht auch der Hinweis an euch, holt euch mal eine Handballerin, vielleicht eine Nachwuchshandballerin aus der Region hier in den Podcast. Die haben alle sehr viel zu erzählen und ist natürlich auch super spannend, weil wenn mal jemand wie die Xenia Smits zum Beispiel, die Kapitänin von Bietigheim, jetzt zur besten Spielerin der Liga gewählt worden, Nationalspielerin, wenn die über ihren Sport spricht, dann spürt man eigentlich, was da dahinter steckt und wie viel da auch dazu gehört. Ich meine, die wenigsten sind Profi-Handballerinnen, die müssen alle nebenher noch was machen und trainieren aber trotzdem 6-7 Mal in der Woche, reisen durch ganz Europa. Wahnsinn.
Ja gut, ich meine, du hast ja, ich glaube, das, was du alles hier erzählst, das ist einfach toll, weil man sieht, dass du auch sehr mit dem regionalen Sport verwurzelt bist. Da ist es natürlich toll, dass du bei RegioTV arbeitest und dass dem alles nachgehen kannst. Kümmerst dich auch täglich um das Journal, wie du schon gesagt hast, und auch wöchentlich um die Sportsendung Stadtblock 07. Was ist das Konzept von RegioTV und wo wird vor allem bei der Sportberichterstattung der Fokus gelegt bei euch?
Naja, RegioTV, das sagt der Name ja schon, wir machen Fernsehen aus der Region, wollen die Menschen informieren über die Dinge, die direkt vor ihrer Haustüre passieren. Deswegen, was einen vielleicht wundert, die meisten und die höchsten Klickzahlen haben wir bei Unfällen. Aber das ist halt so, man steht irgendwo im Stau und denkt sich, was ist denn da schon wieder passiert? In Sachen Sport ist es dann eben das Gleiche. Wir versuchen eben alles rund um den Sport aus der Großraum-Stuttgart-Region abzubilden, so gut es geht. Vom Spitzensport über den Breitensport bis zum Randsport.
Aber das ist wahrscheinlich auch das Spannende bei dir. Wenn du zum Beispiel vorhin noch gesagt hast, du warst Aufstieg bei den Kickers mal dabei und dann danach gehst du irgendwie in eine Handballhalle, wo vielleicht dann ein paar tausend weniger sind, aber die haben dann auch halt ihre ganz eigene Story. Das ist wahrscheinlich irgendwie auch ganz besonders für dich, oder?
Ja, und auch erstaunlich, wenn man das sieht, wenn man über Randsportarten berichtet und die Beiträge dann auch ins Netz stellt, was für eine Nachfrage die haben, weil so viele so glücklich sind, dass jemand über den Sport berichtet. Also ich meine, Hockey wird ja auch viel gestreamt zum Beispiel, aber auch da schaut man ja nur bei Olympia eigentlich drauf. Man bekommt gar nicht so mit, dass jetzt zum Beispiel wieder ein Final Four im Feldhockey erst war. Und wenn ich dann mal zur HC Ludwigsburg gehe oder sowas und irgendwelche Nachwuchsspieler porträtiere, dann spürt man das danach oder sieht es auch wirklich an den Klickzahlen, dass die Leute froh sind, wenn man über solche Sportarten berichtet.
Jetzt haben wir noch kurz eine allgemeine Frage zum Thema Fernsehen. Also wo ist der Hauptunterschied deiner Erfahrung nach zwischen dem privaten bzw. dem lokalen Fernsehen und dem öffentlich-rechtlichen?
Gut, der Hauptunterschied ist, wir müssen uns über Werbung finanzieren. Also das ist natürlich auch ein harter Job. Jetzt Gott sei Dank nicht für mich, sondern für unseren Vertrieb, Kunden zu finden, die das Medium Fernsehen nach wie vor attraktiv finden, hat echt nicht an seinen Reiz verloren. Vor allem ist das Bewegtbild ja auch super interessant für viele Werbetreibenden. Und da ist das Regionalfernsehen natürlich auch für regionale Unternehmen interessant, weil ein Autohaus aus der Region ist es wichtig, dass die Zielgruppe auch direkt vor der Haustüre sitzt. Denen hilft es nichts, wenn der Werbespot in Flensburg kommt. Da wird er kein Auto verkaufen hier in der Region. Das ist der Hauptunterschied. Und dann ist es vielleicht auch die Machart. Vielleicht sind wir wirklich ein Ticken freier von den Vorgaben. Also wenn man es jetzt zum Beispiel auf den Sport bezieht, hat man ja schon das Gefühl, dass es im Öffentlich-Rechtlichen hauptsächlich den Fußball gibt. Dann kommt noch ein bisschen Fußball, dann Fußball und dann dauert es eben, bis die anderen Sportarten kommen. Das ist unsere Chance, da eben ein bisschen stärker reinzugehen, auch wenn wir eben in Sachen Rechten nicht so viele Möglichkeiten haben, auch Bewegtbild von Spielen zu zeigen, aber dass wir für die Sportarten da sind, die eben woanders nicht stattfinden.
Aber hat sich jetzt eure Berichterstattung dadurch, dass es ja jetzt Dein gibt, hat sich das ein bisschen erschwert, weil es ja wahrscheinlich viel schwieriger ist, noch an so Spielszenen von kleineren Sportarten zu kommen, weil Dein ja jetzt einiges abdeckt?
Hat sich eigentlich nichts geändert, weil gerade die Kernsportarten von Dein, wie Basketball, Handball und Volleyball, da hat sich an der Rechte-Situation eigentlich nichts geändert. Volleyball dürfen wir nach wie vor Spielbilder zeigen, beim Frauenhandball auch. Und bei den Handball- und Basketballmännern waren die Rechte davor ja auch schon bei Magenta bzw. Sky. Und deswegen hat sich in der Hinsicht nichts geändert. Ich glaube sogar eher, dass Dein da, gerade was das Digitale angeht, viel offener ist, auch gegenüber Medienpartnern, weil die einen ganz anderen Ansatz haben. Die sagen sich ja, die Sportarten, über die wir berichten, für die ist es wichtig, dass so viel wie möglich über sie gezeigt wird, dass einzelne Spielsälen, einzelne Schnipsel auch wirklich über Social Media verbreitet werden dürfen. Das hat Sky damals auch den Vereinen die Möglichkeit nicht gegeben. Jetzt ist es so, dass die Vereine auch wirklich sämtliches Material nutzen können und dadurch so einen Sport natürlich auch noch viel attraktiver gestalten können, so wie es ja auch in Amerika, in der NBA, NFL, NHL der Fall ist.
Aber hast du dir persönlich auch mal überlegt, so Richtung öffentlich-rechtliche Sender zu gehen? Also schielst du da ein bisschen hin?
Sag niemals nie, ich schiel da jetzt nicht hin, weil ich mich einfach so in der Berichterstattung wohlfühle, wo ich aktuell drin bin. Das kann sich natürlich ändern, man weiß nie, was kommt. Ausschließen will ich es nicht, aber so richtig Gedanken drüber gemacht habe ich mir auch nicht. Natürlich, okay. Ich meine, wenn man dann die Vorteile sieht, dass eben durch die Rechte, wenn man beim Öffentlich-Rechtlichen ist, mal die Chance hat, auch mal wirklich bei Olympischen Spielen als Berichterstatter dabei zu sein, bei großen Sportereignissen noch näher dran zu sein, dann hat es natürlich schon seinen Reiz. Das wird natürlich als RegioTV-Redakteur nicht der Fall sein. Aber gut, man kann nicht alles haben.
Aber jetzt mal no joke, ich würde dich irgendwie bei der Sportschau sehen. Also oh. Ich glaube, du würdest es wuppen.
Oh, langsam.
Alles weg. Cool.
Fangen wir bei Sport im Dritten an.
Aber man kann ja schon gewissermaßen sagen, dass du ja mittlerweile ein alter Hase im Sportjournalismus bist. Und du hast auch viel erlebt. Wie hat sich denn der Sportjournalismus über die Jahre hinweg entwickelt? Was hat sich da verändert?
Er ist schneller geworden, ganz klar. Also in der Zeit, wo ich jetzt dabei bin, ist er schon schneller geworden durch die neuen Medien. Man kann direkt nach dem Spiel mit dem Handy ein Interview machen, 2, 3 Spielszenen zusammenschneiden und ist 3 Minuten, wenn man es von der Technik her gut hinbekommt, nach dem Spiel hat man schon einen Bewegtbildinhalt online. Das ging früher eben nicht. Da hat man irgendwie erst das Material mal noch auf die Festplatte ziehen müssen und dann was zusammenschneiden müssen, ausspielen müssen, hochladen müssen. Das geht alles viel, viel, viel schneller. Und ansonsten...
Aber heißt schneller auch mehr?
Ja, weil es auch so ein bisschen gefordert wird. Also allein mit einem Beitrag, der bei RegioTV gesendet wird, ist es nicht getan. Also man muss eben auch die sozialen Medien bedienen. Vielleicht, um eben auch sein eigenes Programm anzuteasern, schon mal vorher und schnell einen kleinen Schnipsel schon mal online setzen. Mehr dazu dann später im Programm. Deswegen ist es mehr, klar. Und vielseitiger. Andererseits, das Material ist auch besser zu archivieren, sprich man kann viel schneller dann auch mal, ohne dass man auf Dreh muss, aus Archivmaterial nochmal was zusammenschneiden. Aber vielleicht auch die Art und Weise vor Ort hat sich ein bisschen verändert, der Berichterstattung. Die, wenn wir jetzt wieder zum Fußball schauen, die großen Vereine haben alle ihr eigenes Vereins-TV, ihre eigenen Redaktionen, kann man ja mittlerweile schon sagen. Die sind ja teilweise breiter und größer aufgestellt als wir als regionaler Fernsehsender. Und die liefern einen keine Geschichten mehr. Also da kann man maximal zum Training gehen, ein paar Bilder machen und danach noch vielleicht bei der PK ein paar Stimmen holen, wo man immer wieder das Gleiche hört, ja, der und der ist verletzt, ob der spielt, wissen wir nicht, alles gut, in 3 Tagen wissen wir mehr. Und das hat sich schon geändert. Früher konnte man wirklich noch am Trainingsgelände stehen, den Pressesprecher fragen, können wir den und den Spieler danach bekommen, und hat sein Interview geführt, also auch beim Fußball, auch bei Erstligisten.
Aber ist das dann nicht sogar vielleicht die Chance, Randsportarten noch mehr eine Bühne zu geben?
Ganz genau. Und da müssen einfach die Sportarten mitmachen. Der Handball macht es sehr gut, wenn man das auch sieht, dass bei Dein sogar in der Halbzeitpause noch ein Interview geführt wird, aber da kein Spieler muckt, dass er da jetzt hin muss. Außer sie sind vielleicht mit 10 Toren hinten, da könnte ich mir schon vorstellen, dass er keinen Bock drauf hat. Aber sie machen es eben trotzdem. Und das ist genau richtig und ist genau der richtige Weg. Und wenn der Handballsport da dran bleibt und sich nicht ändert und weiterhin so nahbar ist, auch für die Fans, die nach dem Spiel runterkommen können, da gibt es Autogramme. Also das ist wirklich ein Sport zum Anfassen. Und so ist es ja beim Volleyball, beim Basketball auch noch der Fall. Da haben die Sportarten jetzt wirklich noch eine große Chance, um diese riesengroße Lücke zum Fußball kleiner zu machen.
Das heißt, du siehst da für die Zukunft auf jeden Fall positive Entwicklungen.
Positive Entwicklungen und Potenzial, wenn eben die Verbände oder die Ligen in dem Fall das auch weiter forcieren, dass die Vereine das machen müssen, in Anführungsstrichen. Sie müssen es dann aber auch wirklich gerne machen. Das muss man dann auch spüren, weil sonst verliert es wahrscheinlich auch seinen Sinn. Und dann ist die Chance wirklich da. Also solange aber eben so viel Geld im Fußball ist, solange eine Firma, eine Marke eben in den Fußball investiert und nicht in andere Sportarten, werden es die anderen Sportarten eben auch schwer haben. Ich meine, die Trikotpreise, die Ticketpreise im Fußball, die gehen von Jahr zu Jahr nach oben, und trotzdem, das neue Trikot kommt raus, vielleicht sogar das 4. Ausweichsondertrikot kommt raus, und jeder rennt in den Laden und kauft ein Trikot für 100 Euro. Solange das der Fall ist, werden es die anderen Sportarten auch schwer haben, an den Fußball ranzukommen.
Das ist ein Statement. Jetzt haben wir ja gehört, dein Arbeitsstandort, dein Lebensstandort ist Stuttgart, die Region Stuttgart. Verrat uns jetzt mal so ein bisschen, wie es auch ist, als Sportjournalist hier in Stuttgart unterwegs zu sein. Ist das ein bereichernder Ort hier in Stuttgart für die Sportjournalisten?
Würde ich schon sagen, weil es eben die Vielfalt ist hier in der Region. Wie viele Bundesligisten hier aktiv sind in den verschiedensten Sportarten. Ich meine, was viele gar nicht wissen, Damen-Tennis-Bundesliga findet hier in Stuttgart statt. Auf der Waldau, TEC Waldau Stuttgart spielt seit Jahren in der Damen-Tennis-Bundesliga. Das spielen Spielerinnen, die Top 50 in der Weltrangliste sind. Die Saison ist immer ziemlich kurz, und sobald man es mal mitbekommen hat, dass es ist, ist es auch schon wieder rum. Das ist sehr schade für den Sport, weil man wirklich Top-Damen-Tennis-Sport sehen kann. Und so gibt es so viele Beispiele hier in der Region an Sportgroßereignissen. Wenn wir jetzt beim Tennis noch sind, mit einem Porsche Tennis Grand Prix, wo die weltbesten Tennisspielerinnen aufschlagen in der Porsche Arena, die Boss Open auf Rasen in einem Top-Flair, in einem Top-Umfeld. Und so geht's gerade weiter. Tolle Radrennen sind hier in der Region. Also man kann ja aufzählen, wie man will. Man hat Leichtathletik. Wir haben einen Olympiastützpunkt hier in Stuttgart, der tolle Arbeit leistet. Beachvolleyball, also es hört nicht auf.
Auch tolle inklusive Sportarten.
Jawohl. Ja. Blindenfußball ist top beim MTV zum Beispiel. Also auch da, ich weiß es nicht, da habe ich jetzt keinen Vergleich zu anderen Städten, weil auch da bekommt man es wahrscheinlich bundesweit nicht so mit. Wir bekommen es hier in der Region mit, aber auch da ist Stuttgart sehr stark in Sachen Inklusion.
Und dazu bist du ja auch auf sehr, sehr vielen Sportevents unterwegs. Jetzt mal Hand aufs Herz, gibt es da ein Sportevent, was du total abfeierst?
Ja, aber das ist halt nicht in Stuttgart. Seit ein paar Jahren darf ich auch Teil vom Sportler des Jahres in Baden-Baden sein, darf da Interviews am roten Teppich führen und die Sportler animieren, dann in der Sportivmeile nach der offiziellen Veranstaltung noch ein bisschen aktiv zu sein, Punkte zu sammeln für tolle Preise, meistens schon mit 3, 4 Gin Tonic Intus. Das ist ein absolutes Highlight, weil wenn man sich für Sport interessiert und dann wirklich die komplette Vielfalt des Sports an einem Ort erlebt, in Abendgarderobe, in einer Galastimmung, dann ist es was ganz, ganz Besonderes. Und vor allem auch da spürt man, dass der Fußball nur eine kleine Rolle spielt, sondern da sind es wirklich die Sportler, die was geschafft haben, die Weltmeister wurden, die Europameister wurden, Olympiasiegerinnen. Also es ist wirklich eine tolle Vielfalt, und man spürt, dass der Sport eine große Familie ist. Da tut der Kanute mit der Hockeyspielerin am Ende tanzen, und das ist Weltklasse.
Seit wann bist du da?
Das mache ich jetzt auch schon seit 5, 6 Jahren, ein Jahr Unterbrechung durch Corona. das ist wirklich ein Highlight, wo man sich das ganze Jahr drauf freut, weil es ja dann auch immer kurz vor Weihnachten, man ist dann auch schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Dann ist der Weihnachtsmarkt direkt davor, ist ein historisches Gebäude, der Benersee-Saal hat Flair. Und wie gesagt, dann die ganzen Sportler übers Wochenende in Baden-Baden zu sehen, tagsüber noch in Straßenklamotten auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Glühwein und abends dann im Galakleid, das ist schon was Besonderes.
Die Vibes sind da.
Die Vibes, die sind da, ja.
Geil.
Hast du da eine coole Anekdote noch zu erzählen?
Das ist einfach jedes Mal ein Highlight. Also Anekdote, ja, vielleicht. Als Alexander Zverev da war und zum Sportler des Jahres gewählt worden ist, da hat ja auch jeder gedacht, boah, der wird schon ein bisschen anders sein, ein bisschen verrückter sein. Aber der war auch so cool, weil er gesagt hat, er hat ja auch Olympia geliebt. Zum Beispiel ist er auch Olympiasieger geworden und hat gesagt, dieser Austausch mit den anderen Sportlern, das hat ihn auch mal noch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wie cool das eigentlich ist, dass die anderen alle leisten, weil er natürlich mit seinem Sport auch wirklich richtig, richtig viel Geld verdienen kann und dann sieht man eben die anderen, die vielleicht sogar mehr trainieren müssen als er, aber eben davon nicht leben können und da hat man richtig gespürt, wie er mit Freude und Spaß dabei ist und das war auch irgendwie inspirierend und cool. Boris Becker, der eine Laudatio gehalten hat, damals auf Angie Kerber und vorher im Hotel noch geweckt werden musste, weil er eingeschlafen ist. Ja, das sind so Geschichten, die man dann nie in der Öffentlichkeit bisher, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, die man dann so quasi im Hintergrund mitbekommt und auch was da dahinter steckt, dann ist das schon einfach ein sau cooler Abend immer im Dezember.
Aber besser eingeschlafen, als in der Besenkammer erwischt zu werden.
Ja, ich glaube, das ist in Baden-Baden auf jeden Fall nicht passiert.
Ach ja, Daniel, schon mal jetzt vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und schon so viele tolle Anekdoten auch erzählt hast. Jetzt wollen wir gegen Ende aber noch mal ein paar Anekdoten aus dir herauskitzeln.
Okay.
Was war so insgesamt der verrückteste Moment, den du bisher erlebt hast als Sportjournalist?
Kannst du auch kurz wirken lassen, die Frage.
Die muss ich wirken lassen. Ja, verrückt ist die Frage von, wie ich es wahrgenommen habe einfach. Oder ja, ich meine, dann wird es bei mir halt schon natürlich emotional und geht dann halt in die Richtung, weil ich ja Stadionsprecher bei den Stuttgarter Kickers bin, das schon seit 2014 mache, war gleich in meiner ersten Saison DFB-Pokal und das Spiel gegen Borussia Dortmund. Und da sind wir ja dann in die damals noch Mercedes-Benz-Arena gegangen, jetzt MHP-Arena, und waren 36.000 Zuschauer da im Stadion. Jürgen Klopp war noch Trainer in Dortmund und ich war eben Stadionsprecher und stand das komplette Spiel über 1,5 Meter hinter Jürgen Klopp, der über 90 Minuten die ganze Zeit eigentlich mit dem vierten Offiziellen diskutiert hat und der aber auch richtig Spaß an den Spiel hatte. Dortmund hat am Ende 4-1 gewonnen, aber die Kickers haben wirklich super Spiel gemacht, tolle Werbung gemacht und Jürgen Klopp hat auch über die Kickers geschwärmt. Das war natürlich schon ein sehr spezieller Moment und irgendwie auch ein verrücktes Erlebnis, so das erste Jahr als Stadionsprecher, dann vor 36.000 Dortmund, waren ein paar Weltmeister dabei. Frisch gebackene, vorher in der Kabine gelaufen, da hing das Trikot von Reus. Ja, dann war das natürlich schon ein ganz besonderes und irgendwie auch verrücktes Erlebnis.
Gibt es jemanden, den du in deiner Karriere noch unbedingt interviewen möchtest?
Ja, Felix Neureuther, das ist mir tatsächlich noch nicht gelungen. Also ich habe Oliver Kahn interviewt, Franz Beckenbauer durfte ich schon interviewen, Jogi Löw, Jürgen Klinsmann. Also wirklich auch so Helden der Kindheit. Und gerade beim Sportler des Jahres interviewt man ja auch dann regelmäßig wirkliche Topstars. Aber so Felix Neureuther, den finde ich einfach cool. Also nicht nur als Sportler, wenn man ehrlich ist, hat er ja gar nicht so die größten sportlichen Erfolge gehabt. Im Skisport, da gibt es mit Marcel Hirscher oder anderen deutlich erfolgreichere. Aber er ist einfach einer, der so viel Werbung für seinen Sport macht, der fürs Sportmachen überhaupt so viel Werbung macht und fürs Aktivsein, sich in der Natur zu bewerben, aber gleichzeitig auch oft den Finger eben in die Wunde legt, wenn es um Nachhaltigkeitsthemen geht, wenn es um sportpolitische Themen geht. Und den finde ich einfach, wie er wahrscheinlich selber sagen würde, einfach einen coolen Hund. So ihn in Kombination, dann soll er gleich sein Spezi Basti Schweinsteiger mitbringen. Ich glaube, das wäre das
perfekte Doppelinterview.
Ja, das wäre ein ganz gutes Match. Müssten wir uns nur noch eine gute Sportlerin dazu suchen und dann hätten wir sicherlich einen tollen Abend.
Und was wäre dann so ein weiblicher Interviewgast, den du bevorzugen würdest? Also wo du sagen würdest, wow, die will ich auch noch unbedingt interviewen?
Da hatte ich das Glück, dass ich das letzte Woche machen durfte. Es war zwar kein klassisches Interview, aber da habe ich eine Lesung moderieren dürfen mit Andrea Petkovic. Und das war dann schon so eigentlich auch eher ein Talk. Und wir hatten, wie man heutzutage sagt, einen sehr guten Vibe miteinander, hat sie danach nochmal bestätigt. Das war dann zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich mich jetzt nicht so brutal vorbereitet habe. Ich habe ihre zwei Bücher gelesen, klar, und hatte dadurch ein paar Ansatzpunkte. Aber der Talk war eigentlich einfach nur ein Gespräch zwischen zwei, in Anführungsstrichen, die sich jetzt kennengelernt haben und sich miteinander unterhalten, und dass dann unten nochmal 150 Leute saßen, die zugehört haben, war dann so ein Nebeneffekt, den man gar nicht so wahrgenommen hat. Und sie könnte ich mir wirklich in der Runde noch vorstellen, weil sie ja auch mittlerweile Moderatorin ist und ich glaube, ja. und Basti Schweinsteiger als Co-Kommentator, Neureuther auch als sehr Fernsehaffiner. Ich glaube, da müsste ich gar nicht viel machen, um da so eine lustige Talkrunde zu organisieren. Also die Andrea Petkovic, ähnlicher Fall eigentlich wie Felix Neureuther, Top 10 natürlich erreicht, aber jetzt, wenn man es mit Serena Williams oder so Steffi Graf vergleicht, nicht so viele Titel gewonnen, aber trotzdem eine Persönlichkeit, die für den deutschen Tennissport steht, eine tolle Geschichte, 1,2er Abi, obwohl sie eine Klassenstufe übersprungen hat, als Flüchtlingskind aus Bosnien, also toll.
Mhm. Es ist dann bei dir auch manchmal so, dass du da so wirklich aufgeregt bist, also wenn du siehst, dass da einfach so ein richtiger Star vor dir steht. Also wir hatten vorhin schon über das Lampenfieber geredet, gerade bei so Großveranstaltungen, aber wenn du da jetzt wirklich persönlich jemanden vor dir hast und die Person kennst du so noch gar nicht vor dir, sondern nur aus dem Fernsehen, wie ist es dann? Beschreib mal das Gefühl.
Da ist die Nervosität weggegangen, weil ich mittlerweile eben verstanden habe, dass das ja Menschen sind und keine Superstars und dass die auch wollen, dass man so mit ihnen umgeht. Und dann ist es gleich viel angenehmer. Klar, Respekt muss man natürlich haben, aber jetzt nicht so Ehrfurcht oder so irgendwas. Schwieriger finde ich es bei so Persönlichkeiten, wo man weiß, dass die eben nicht gerne Interviews geben oder auch schnell vielleicht pampig werden, wenn man die falsche Frage stellt. Da ist man dann vielleicht am Anfang ein bisschen angespannt. Also ein Oliver Kahn habe ich auch mal kurz in der Mixed Zone interviewen dürfen, aber klar, mit vielen anderen, aber ich habe halt auch eine Frage gestellt. Aber da hat man natürlich schon Respekt und überlegt sich zweimal, ob das jetzt die richtige Frage ist, die man stellt, weil man dann doch ein bisschen vielleicht in Anführungsstrichen Angst vor der falschen Antwort hat.
Wer ist der berühmteste Kontakt in deinem Telefonbuch?
Oh, da ist jetzt, glaube ich, gar nichts so Wildes dabei. Also die Kontakte dann eben zu solchen Sportlern kommen ja dann mittlerweile auch mehr über Social Media und man schreibt dann da und hat jetzt nicht zwingend da einen Kontakt. Ich habe schon ganz gute Kontakte, aber Tiger Woods ist jetzt nicht dabei zum Beispiel.
Aber wenn du jetzt wirklich eine Person auswählen müsstest, welche wäre es?
Das willst du jetzt rauskitzeln.
Ja. Die bei mir drinsteht.
Ja.
Ja. Dann nehme ich den Michael Bofinger von der Sportregion, weil der mir dann immer die anderen Kontakte noch geben kann, die für mich wichtig sind. Und es würde ihn freuen, wenn er das hört.
Liebe Grüße an Bofi. Genau. Okay, dann letzte Frage. Was möchtest du den Sportjournalisten von morgen mit auf den Weg geben?
Ja, seid auf jeden Fall neugierig, das N von Daniel. Interessiert euch für den Sport, für den Sportler und stellt euch eben nicht in den Vordergrund, weder in der Moderation noch auch in der Geschichte. Das spürt man ja auch manchmal in einem Beitrag, wenn man so ein bisschen raushört, ah, da will sich einer vielleicht verkünsteln oder will was ganz Besonderes aus seinem Beitrag machen oder vielleicht was ganz Extravagantes oder was noch nie da gewesen wäre. Ist ein guter Ansatz, kann auch funktionieren, aber vielleicht gerade am Anfang würde ich sagen, konzentriert euch auf den Sportler, auf die Sportlerin, auf den Sport und versucht den so natürlich, wie es geht, darzustellen.
Das war doch ein sehr, sehr schöner Ratschlag zum Abschluss. Lieber Daniel, vielen Dank, dass du bei uns heute am Start warst, dass du vor allem hier auch im Studio warst und mit uns jetzt hier über eine knappe Stunde über den Sportjournalismus geredet hast. Das hat super viel Spaß gemacht und man merkt, du bist mit Herzblut dabei. Man merkt aber auch, dass da schon viel Erfahrung dabei ist und es war sehr, sehr spannend, was du uns auch über die ganzen Anekdoten erzählt hast. Also echt cool. Also nochmal vielen lieben Dank und jetzt kommen wir zum Abschluss, denn die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message, die Bühne gehört dir.
Wow, erstmal vielen herzlichen Dank, Jungs, dass ich da sein durfte. Ich war gerne hier, schöne Räumlichkeiten bei euch und über den Sport zu sprechen. Du hast es gesagt, das gefällt mir, da geht mein blaues Herz auf. Ich habe ja auch ein blaues Mikrofon und ja, Meine letzten Worte sind, der Sport gibt einem so viel. Schon in der Jugend, wenn ich allein an Mannschaftssport denke und sehe, wie Jugendliche da zum Team zusammenkommen und Spaß zusammen haben, sich gegenseitig motivieren, dann geht mir das Herz auf. Und wenn sie dann dranbleiben, miteinander große Erfolge erreichen, dann auch wieder jubeln wie kleine Kinder, dann schließt sich irgendwo ein Kreis und dann ist es einfach schön, sowas zu sehen. Das Gleiche bei Einzelsportlern, die ihr Leben lang für einen gewissen Moment trainieren und wenn sie den dann geschafft haben, was da in so einem Menschen passiert, das ist einfach beeindruckend. Deswegen kann man den Sport eigentlich nur lieben und muss ihn fördern, wo es nur geht, sei es als Sportpolitiker oder vielleicht als Sportjournalist, so wie ich es dann eben versuche.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.